SRF 1.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Es geht um Kampfdrohnen. Sie beschäftigen die Politik in Berlin und Völkerrechtler wie Thilo Maraun.
Der Kampf gegen Terroristen ist eine Maßnahme des Polizeirechts, der Gefahrenabwehr. Und der Rechtsstaat muss mit rechtsstaatlichen Mitteln antworten.
Das Gespräch zu Drohnen und Völkerrecht. Opposition mit Erfolg. Der Saatguthersteller Monsanto stoppt seine Gentech-Offensive in Europa. Kunst mit Zweck. Zwei Schweizer kreieren wahre Werkzeuge für Revolutionäre. Und Christina, die Arbeitnehmerin.
Ist tipptopp. Chef ist sehr ruhig. Ihr sagt nicht, musst du das machen oder musst du das. Ihr ist gut.
Sie ist auch Christina, die Sexverkäuferin. Die Prostituierte aus Rumänien gegen Ende der Sendung. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fatzer und mit den Nachrichten Konrad Muschk.
Amerikanische Kampfdrohnen, die in Somalia im Einsatz sind, sollen auch von Militärstützpunkten in Deutschland aus gesteuert werden. Das berichten deutsche Medien. Demnach würden Angriffe mit Drohnen von US-Stützpunkten in Stuttgart und im rheinland-pfälzischen Ramstein aus geplant und unterstützt. Die deutsche Regierung erklärte, davon habe sie keine Kenntnis. Laut unabhängigen Recherchen sollen in Somalia bei Einsätzen mit unbemannten US-Kampfflugzeugen bis zu 27 Menschen getötet worden sein, darunter bis zu 15 Zivilisten. Trotz Kritik von westlichen Staaten will Russland weiter Waffen an die syrische Armee liefern. Ein Berater von Präsident Putin erklärte, Moskau werde seine Verträge mit der Regierung von Präsident Assad erfüllen. Er warf dem Westen zugleich vor, durch das Auslaufen des EU-Waffenembargos die im Juni geplante Friedenskonferenz zu behindern. Nach Angaben des russischen Flugzeugherstellers MiG steht Russland kurz davor, Syrien 10 Kampfjets zu liefern. Die UBS will die Grundgehälter ihrer Investmentbanker erhöhen. So sollen wichtige Mitarbeiter gehalten werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Damit würden die UBS-Gehälter jenen der Konkurrenz angeglichen. Durchschnittlich soll es um eine Erhöhung von 9% gehen. Die Stadt Dübendorf tritt aus der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, SKOS, aus. Die SKOS-Richtlinien zielen nach Ansicht der Dübendorfer Behörden in eine falsche Richtung. Menschen mit einem tiefen Lohn, sogenannte Working Poor, hätten teilweise weniger Geld als Sozialhilfebezüger, so die Begründung. Außerdem stört sich Dübendorf an renitenten Bezügern, die trotz ihres schlechten Verhaltens Sozialhilfe erhielten. Der Lebensmittelkonzern Nestlé baut im deutschen Schwerin eines der größten Werke zur Produktion von Kaffeekapseln. An der symbolischen Grundsteinlegung nahm auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Nestlé investiert nach eigenen Angaben über 260 Millionen Franken in das Werk. Der Konzern will von dort aus künftig Märkte in Deutschland sowie in Nord- und Osteuropa beliefern. Die EU will vereint gegen den Menschenhandel vorgehen. Dazu wurde eine elektronische Plattform eingerichtet, auf der sich rund 100 Organisationen aus ganz Europa austauschen können. Zum Menschenhandel zählen etwa Zwangsprostitution, unfreiwillige Arbeit oder Organhandel. Nach EU-Schätzungen gab es zwischen 2008 und 2010 mehr als 23.000 Opfer von Menschenhandel in der EU. Mehr als 2/3 davon waren Frauen. Die USA werfen Iran vor, seine Unterstützung von Terroristen verstärkt zu haben. So soll die Hilfe letztes Jahr so umfangreich gewesen sein wie nie zuvor in den vergangenen 20 Jahren. Iran fördere etwa die libanesische Hisbollah-Miliz. Das prangert der neueste US-Bericht zum Terrorismus in der Welt an. Ebenfalls erwähnt wird die iranische Rolle im Syrien-Konflikt. Iran unterstütze das Regime von Machthaber Assad, heißt es. Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts sind die Terrorzellen von Al-Qaida. Diese würden zwar an Kraft verlieren, Al-Qaida sei aber immer noch aktiv und verfolge zunehmend regionale Ziele. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.947 Punkten, minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.328 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 24,44 gehandelt, der Dollar zu 95 Rappen 96. Die Meteorologen des Bundes und SRF Meteo warnen vor ergiebigen Niederschlägen und großen Wassermengen. Ein Tief über Polen bringe viel Regen auf der ganzen Alpen-Nordseite, insbesondere in den Bergen. Außerdem steige die Schneefallgrenze, was zusätzlich zu Schmelzwasser führe. Die Pegel von Flüssen und Seen dürften in der Folge steigen. Lokal bestehe die Gefahr von Hochwasser. Und damit zu den Aussichten. Am Samstag regnet es im Norden ergiebig bei 13 Grad. Im Süden und im Wallis gibt es sonnige Abschnitte. Im Tessin wird es bis 22 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Die große Sorge um die Region Asien, es braucht wenig bis zur Explosion.
There is now a real awareness of the dangers and I think that is a positive development.
Immerhin reden die Staatschefs jetzt darüber, sagt der Sicherheitsexperte Tim Huxley. Steter Druck zeigt Wirkung, wieso Monsanto Gentech in Europa nicht weiter forciert. Dann geht es um zwei Schweizer Künstler.
Wenn wir vom Netz abgeschnitten sind vom Internet, dann haben wir gar keine Möglichkeit mehr zu kommunizieren.
Das wissen Sie zu ändern mit Ihrer nicht zweckfreien Kunst. Und am Schluss geht's in einen Landgasthof, der bietet Deftiges, nämlich Frauen aus Vorarlberg. Echo der Zeit, die Sendung, die gibt es auch als Podcast und zwar wie immer unter srf.ch. Der deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maizière steht seit kurzem unter Dauerbeschuss. Er habe ein Drohnenprojekt der Bundeswehr vermasselt. Das wird ihm persönlich angelastet, denn es ist Wahlkampf und der stärkste Mann in Angela Merkels Kabinett soll geschwächt werden. Heute sorgen die Recherchen von zwei deutschen Medien für noch dickere Luft im Verteidigungsministerium. Der Bericht von Fritz Dinkelmann aus Berlin.
Dass die deutsche Bundeswehr Drohnen braucht, ist keine Erfindung von Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Die Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 2000 und war damals wie heute undurchsichtig. Klar war und ist nur, dass die Regierung Merkel wie die Vorgängerregierungen überzeugt davon ist, dass Deutschland unbemannte Flugkörper braucht und dafür auch sehr viel Geld in die Hand nehmen will. Eine halbe Milliarde Euro steckte Deutschland in das sogenannte Eurohawk-Drohnenprojekt, das vor Wochen kläglich beerdigt werden musste. Der Deal mit den Amerikanern platzte, weil deutsche Luftsicherheitsbehörden keine Drohnen am deutschen Himmel sehen wollten, die deutschen Sicherheitsanforderungen nicht genügen. De Maizière, so der Vorwurf, habe seit langem davon gewusst und trotzdem festgehalten am chancenlosen Projekt. Aber seine politischen Gegner träumten schon von seinem Rücktritt. In dieser Woche ging der Verteidigungsminister in die Offensive und holte sich die Rückendeckung des Bundestages, der ihm mit Ausnahme der Linkspartei bestätigte, dass die Bundeswehr tatsächlich Drohnen braucht. Es schien, als ob der Verteidigungsminister das Gröbste überstanden hat. Aber dann las er heute die Recherchen der Süddeutschen Zeitung und die von Stern Online. Schwerstes Geschütz kam von der Süddeutschen. Sie berichtete über einen Libanesen, der in Afrika von einer US-Drohne getötet wurde, als Terrorverdächtiger. Und das womöglich geplant und kontrolliert in einer US-Militärbasis nahe bei Stuttgart. Dort schlage das Herz der Drohnensteuerung in Europa und Afrika. Über 1000 Soldaten und Zivilisten würden in dieser Drohnenzentrale für die Experten des United States Africa Command arbeiten und mit 1500 Computern den Luftraum überwachen. Jede Militärmission in Afrika, so die Süddeutsche, werde in Stuttgart verantwortet. Bisher seien die deutschen Stellungen im geheimen Krieg gegen Terroristen unbekannt gewesen. Und das hätte auch so bleiben sollen. Denn als 2007 das Afrika-Kommando in Deutschland stationiert wurde, habe Deutschland die US-Regierung gebeten, dies nicht an die große Glocke zu hängen, weil das sonst zu unnötigen öffentlichen Debatten führen könnte. Ist das so? Ist das auch darum brisant, weil die USA schon im Vietnamkrieg von Deutschland aus operierten? Geheim. Eher absurd ist das, was Stern Online heute berichtet. Aus einem vertraulichen De Maizière-Papier geht hervor, dass die Amerikaner den Deutschen verboten hatten, ihre Piloten jene Drohnen fliegen zu lassen, die jetzt jedenfalls so nicht gebaut werden. Die Bundesregierung legt im Übrigen Wert auf die Feststellung, dass Deutschland sich an das Völkerrecht halten werde und es auch keine gezielten Tötungen durch deutsche Drohnen geben werde. Das sei definitiv auszuschließen.
Die große Frage also, was ist völkerrechtswidrig und was nicht? Noch einmal kurz, wie diese Drohnen funktionieren. Wenn die USA zum Beispiel in Somalia Jagd auf militante Islamisten machen, dann können sie das ungefährdet fernab vom afrikanischen Kontinent mit unbemannten Kampfdrohnen lassen sich mutmaßliche Terroristen aus der Ferne töten, auch von Militärbasen in Stuttgart aus. Für Thilo Maraun, Professor an der Universität in Gießen, stellen sich die völkerrechtlichen Fragen. Das ist sein Fachgebiet. Darf man also nach humanitärem Völkerrecht mit einer Kampfdrohne überhaupt jemanden töten?
Die völkerrechtliche Beurteilung von Kampfdrohnen und des Einsatzes von Kampfdrohnen hängt davon ab, in welchen Situationen sie eingesetzt werden. In einem bewaffneten Konflikt, ob er international oder nicht international ist, darf man Menschen töten, wenn es sich um Kombattanten insbesondere handelt. Außerhalb eines bewaffneten Konflikts darf man das nicht so ohne weiteres.
Also es steht und fällt mit diesem bewaffneten Konflikt. Die USA wurden mit einem Gerichtsurteil belegt, weil sie in Pakistan Kampfdrohnen einsetzten. Die Frage ist, was ist ein bewaffneter Konflikt? Pakistan offenbar nicht, Afghanistan ja.
In Afghanistan findet jedenfalls nach überwiegender Auffassung ein nicht internationaler bewaffneter Konflikt statt. Und innerhalb dieses bewaffneten Konfliktes ist das Töten, außer das Töten von Zivilisten, erlaubt. In Pakistan findet nach überwiegender Auffassung kein bewaffneter Konflikt statt, auch kein internationaler, kein nicht internationaler. Und da kann man eben einfach Terrorverdächtige nicht schlicht töten.
Ja, ist denn der Kampf gegen Terroristen kein bewaffneter Konflikt?
Nein, der ist kein bewaffneter Konflikt. Der Kampf gegen Terroristen ist eine Maßnahme des Polizeirechts, der Gefahrenabwehr, und der Rechtsstaat muss mit rechtsstaatlichen Mitteln antworten.
Oft treffen diese gezielten Tötungen ja auch Zivilisten. Erlaubt denn das Völkerrecht solche Kollateralschäden, heißt das ja, solche Nebenschäden?
In einem bewaffneten Konflikt sind solche Nebenschäden unter gewissen Voraussetzungen rechtlich zulässig. Das heißt, ein Kollateralschaden kann in einem bewaffneten Konflikt auftreten und rechtmäßig sein. Außerhalb eines bewaffneten Konflikts haben wir eben den Schutz des Lebens, etwa in Artikel 6 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Und in dieses Recht auf Leben darf man nicht einfach im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus eingreifen, nur unter ganz engen Voraussetzungen.
Was sind denn das für Voraussetzungen?
Also typischerweise gibt es zwei Kategorien von Voraussetzungen. Einmal ist das, soweit sie eben zulässig ist, die Verhängung und Ausführung der Todesstrafe. Aber das ist ja nicht das, worum es geht, denn diese Verhängung darf eben nur stattfinden nach einem ordentlichen Gerichtsverfahren. Und solche Gerichtsverfahren haben wir ja bei der Tötung von Terrorverdächtigen nicht. Ansonsten lassen die Menschenrechtsverträge Tötungen nur zu, wenn etwa unmittelbar das Leben gefährdet ist. Wir kennen das, dieser sogenannte finale Rettungsschuss, den gibt es da, wenn etwa ein Geiselnehmer eine Geisel mit dem Leben bedroht und der Geiselnehmer dann von der Polizei erschossen wird. Aber das sind alles nicht die Situationen, über die wir eben bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus sprechen.
Diese unbemannten Kampfdrohnen sind äußerst umstritten. Welche sicherheitspolitischen Fragezeichen setzen Sie denn?
Also bei den unbemannten Kampfdrohnen gibt es eigentlich zwei Facetten, die dort sicherheitspolitisch problematisch sind. Zum einen ist die umstrittene Frage zu diskutieren, ob eben durch die Entfernung zwischen dem Steuerer, demjenigen, der die Einsatzentscheidung trifft, und dem Zielobjekt, ob dadurch die Hemmschwelle gesenkt wird. Das kann ich nicht beantworten, da müsste man Psychologen fragen. Eine andere Frage, eine zweite wichtige Frage ist, wie sich dieser Schritt im Hinblick auf die weitere Automatisierung von Waffen auswirkt. Es gibt durchaus keine ganz fernliegenden Überlegungen, autonome Waffensysteme zu entwickeln und einzuführen. Viele sehen in dem Einsatz von Kampfdrohnen einen ersten Schritt in diese Richtung. Ich bin da geteilter Auffassung. Es gibt solche automatisierten Systeme schon relativ lange. Bei den Cruise Missiles haben wir das. Wir haben auch Steuerungstechnologie teilweise bei Artilleriewaffen. Also so, dass dieser Automatisierungsschritt überhaupt noch zu bewerten wäre. Aber da sehen eben viele Kolleginnen und Kollegen ein grundsätzliches Risiko drin, dass diese Automatisierung sich immer weiter fortsetzt.
Das führt auch zu einem zunehmend asymmetrischen Krieg. Der Krieg hat sich verändert mit solchen Waffen. Verändert sich denn auch das Völkerrecht?
Wir stellen fest, dass der asymmetrische Krieg die politischen Rahmenbedingungen verändert. Aber wir müssen auch feststellen, dass das Recht zunächst mal immer noch eine wichtige Schranke darstellt. Und ich denke, das kann man sehr gut auch an der Entwicklung und dem Einsatz von Kampfdrohnen sehen. Aus völkerrechtlicher Perspektive stellt sich die Lage relativ eindeutig dar. Es ist außerhalb bewaffneter Konflikte eben nicht erlaubt, gezielt Menschen zu töten. Und in einem bewaffneten Konflikt muss man, egal ob man Kampfdrohnen hat oder nicht, die Regeln einhalten. Das heißt, Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten und viele andere Regeln muss man beachten. Und da verändert, oder da ist die große Gefahr, so kann man es vielleicht sagen, dass man zu schnell dieses relativ komplexe und doch stabile Rechtssystem aufgibt, nur weil man meint, da verschiebt sich etwas.
Thilo Maraun ist Völkerrechtsprofessor an der Universität in Gießen. Um Konflikte und bedrohte Sicherheit geht es auch im nächsten Beitrag. Asien. Auch dort ist die Lage angespannt von Afghanistan und Pakistan. Wie gehört, geht das aber weiter über Burma und die Meere rund um China bis Korea. Überall Konflikte. Selbst nüchterne Beobachter sagen, die Situation sei ähnlich gefährlich wie seinerzeit vor dem Ersten Weltkrieg in Europa. Will heißen, ein Streichholz kann das Pulverfass zum Explodieren bringen. Auf dem Asien-Sicherheitsgipfel wird nun versucht, die Spannungen wenigstens etwas zu entschärfen. Aus Singapur, Fredrik Steiger.
Wirtschaftlich ist Ostasien ein Erfolgsmodell. Doch punkto Sicherheit steht es schlecht im Powerhouse der Welt. Das machte John Chipman, der Chef der britischen Denkfabrik IISS, gleich bei der Begrüßung zum Asien-Sicherheitsgipfel klar.
We reconvene after a year of heightened tensions in the Asia-Pacific.
Man treffe sich wieder nach einem Jahr wachsender Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum. Weniger Provokationen wären gefragt, mehr Diplomatie und eine wirksame Konfliktverhütung. Seltsam ist allein schon, dass es eine private Strategiedenkfabrik aus London ist, die jedes Jahr den wichtigsten sicherheitspolitischen Anlass der Region organisiert. Es zeigt, wie sehr hier offizielle Sicherheitsorganisationen und Mechanismen fehlen. Es gibt in Ostasien keinerlei breit abgestützte Verteidigungsallianz wie die NATO, es gibt kein Forum wie die OSZE, es gibt keine umfassende Gemeinschaft wie die Afrikanische Union. Die südostasiatische Regionalgruppe ASEAN ist sicherheitspolitisch unterentwickelt, außerdem ist sie zerstritten und die wichtigsten Mächte, also China oder Japan, gehören ihr gar nicht an. Deshalb vertritt jedes Land seine Eigeninteressen, oft forsch im Fall Chinas gar aggressiv. Typisch dafür war die Auftaktrede von Vietnams Regierungschef Nguyen Thanh Dung. Versöhnlich im Ton, aber hart in der Sache. Zwar sei Vietnam zutiefst besorgt über die wachsenden Spannungen, doch einfach verzichten auf eine von China dreist beanspruchte Inselgruppe, auf Rohstoffreserven oder Seewege, das ist kein Thema. Und Vietnam setzt auf militärische Stärke. Weil das alle tun in der Region, wächst die Gefahr von militärischen Konfrontationen. Tim Huxley, der Asienchef der Denkfabrik IISS, ist die treibende Kraft hinter dem Sicherheitsgipfel in Singapur. Er ist keiner, der zum Dramatisieren neigt, aber selbst er räumt im Gespräch ein, Vergleiche mit der Situation in Europa kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs seien leider nicht von der Hand zu weisen.
That is not a totally false analogy. There are substantial tensions. There is an arms build-up.
Die Spannungen seien groß, es finde ein Rüstungswettlauf statt. Zwar wolle niemand einen Krieg, zwar wüssten alle, wie verheerend ein Krieg wirtschaftlich wäre, dennoch häuften sich gefährliche Zusammenstöße, die ganz plötzlich in einen Krieg ausarten könnten.
There is a danger of escalation, particularly because there are no strong mechanisms in place that could prevent escalation.
Besonders China sei finster entschlossen, Gebietsansprüche in den Meeren rücksichtslos durchzusetzen. Es widersetzt sich allen Bestrebungen, UNO-Schiedsrichter oder Gerichte einzuschalten. Immerhin eine positive Entwicklung stellt Huxley fest. Endlich würden die jahrelang verdrängten Konflikte ernst genommen.
There is now a real awareness of the dangers, and I think that is a positive development.
Abgesehen vom ewigen Spielverderber Nordkorea seien diesmal alle regionalen Akteure in Singapur prominent vertreten. Sogar Peking, das die übrigen Gipfelteilnehmer voriges Jahr brüskierte, schickte jetzt wieder eine hochrangige Delegation samt einflussreichen Generälen. Wenigstens reden also nun die beteiligten 3 Tage miteinander. Doch zum Nachgeben in konkreten Auseinandersetzungen scheint niemand bereit. Aber, so Tim Huxley, solange ein Dialog stattfinde, könne man die Spannungen hoffentlich einigermaßen managen.
To try and manage disputes and find ways of resolving them peacefully.
Um Ostasien jedoch nachhaltig von der ständigen militärischen Gefahr zu befreien, sei mehr nötig. Große Mächte wie Indien, China oder Japan, aber auch die im asiatisch-pazifischen Raum äußerst einflussreichen USA, müssten aufhören, sich weiter als bittere Rivalen zu betrachten. Sie müssten echte Kompromisse schließen. Das gegenseitige Misstrauen müsste abgebaut werden. Bloß danach sieht es im Osten Asiens zurzeit nicht aus.
Mit dem Beitrag von Fredrik Steiger aus Singapur ist es 18.22 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Sanktionen gegen Rassismus im Fußball, der Schweizer Kunst für Revolutionäre und der Rumänin Christina, die sich in der Schweiz prostituiert. Zuerst aber der Entscheid eines globalen Riesen. Monsanto hat genug von den Gentech-Gegnern in Europa. Der weltweit größte Saatguthersteller will keine weiteren Zulassungen für gentechnisch veränderte Pflanzen mehr beantragen. Offenbar war der Protest zu groß. Daniel Voll.
Jahrelang hatte Monsanto für die Zulassung gentechnisch veränderter Pflanzen auf dem europäischen Markt gekämpft. Vor Gericht mit intensivem Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Gebracht hat es wenig, Bauern und Konsumentinnen blieben skeptisch. Dazu kamen Verbote, die Schweiz ist mit ihrem Moratorium nicht allein, immer mehr EU-Länder haben in den letzten Jahren die Freisetzung untersagt, zum Beispiel Deutschland, das 2009 den Anbau des gentechnisch veränderten Monsanto-Maises verbot. Nun hat Monsanto offensichtlich genug, weil auf dem europäischen Markt die Akzeptanz fehle, wie Ursula Lüttmer, Geschäftsführerin von Monsanto Deutschland, sagt.
Wenn Sie an Länder denken wie Frankreich oder Deutschland oder Italien, wo wir in den letzten Jahren mehr oder weniger mit Anbauverboten verbunden worden sind und dieses auch letztendlich nicht durch alle fachlichen Argumente der Welt verändern konnten, muss man dann irgendwann zur Kenntnis nehmen, dass die Technologie an sich jetzt in diesen Ländern nicht weiterkommt. Und deswegen haben wir auch hier die Anträge erstmal unterlassen.
Monsanto beschränke sich in der europäischen Forschung wieder auf die konventionelle Landwirtschaft, sagt sie. Dies ist bereits seit einiger Zeit der Fall. Monsanto hat diesen Entscheid bereits vor 2 Jahren gefällt, aber nicht breit kommuniziert. Im Unterschied zur Konkurrenz wie Syngenta oder Bayer, die den Abschied vom Gentechnikgeschäft bereits früher verkündet hat. Auf Konzernebene freilich wird die Gentechnik weiterhin ein wichtiges Standbein bleiben. Gentechnisch verändertes Futtermittel will Monsanto weiterhin nach Europa exportieren, doch produziert wird in Zukunft nur, wo die Technik schon heute breit akzeptiert ist. In Spanien zum Beispiel, wo weiters am meisten gentechnisch veränderter Mais angepflanzt wird.
Auf den Fußballfeldern dieser Welt kommt oft eine millionenschwere Truppe hochkarätiger Sportler zusammen. Doch auch vergoldete Füße schützen nicht vor Beschimpfungen. In Stadien kommt es immer wieder zu rassistischen Sprechchören und Anfeindungen. Solches will der Weltfußballverband FIFA nicht mehr tolerieren. Er will die Fußballvereine stärker in die Verantwortung nehmen. Der Strafenkatalog ist ein Resultat vom FIFA-Kongress in Mauritius. Rachel Mürit darüber, was verschärfte Sanktionen wirklich bringen. In letzter Zeit ist es vor allem in Italien immer wieder zu rassistischen Vorfällen im Fußballstadion gekommen. Vor knapp 3 Wochen wurde der dunkelhäutige Milan-Star Mario Balotelli mit rassistischen Chören empfangen. Der Spieler wollte daraufhin den Platz verlassen. Aber auch im restlichen Europa ist Rassismus im Fußball ein Thema. Mit Diskriminierung im Sport befasst sich der deutsche Sportsoziologe Gunther Apilz schon ein Forscherleben lang und erkennt vor allem die Situation in Deutschland.
Auch da haben wir in letzter Zeit wieder verstärkte Versuche von Kameradschaften im Stadion Einfluss zu nehmen. In Düsseldorf, in Aachen, selbst Borussia Dortmund ist davon nicht befreit. Und da wird aber auch sehr aktiv in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, mit Fanprojekt versucht, das Problem zu lösen und nicht in erster Linie mit drastischen Strafen.
Die FIFA will nun also mit härteren Maßnahmen gegen Rassismus vorgehen. Wenn im Stadion Zuschauer rassistische Parolen rufen, droht den Clubs erstmalig eine Verwarnung, eine Geldstrafe oder ein Geisterspiel. Im Wiederholungsfall sind Punkteabzüge, Ausschluss aus einem Wettbewerb oder der Zwangsabstieg möglich. Das habe zwar Signalwirkung, sagt Gunther Apilz. Dass die Maßnahmen tatsächlich helfen, bezweifelt er allerdings.
Diese drastischen Strafen zeigen meines Erachtens wieder die Hilflosigkeit oder die Fantasielosigkeit und die Ernsthaftigkeit der FIFA, dieses Thema wirklich anzugehen. Ich wünschte mir da eine sehr viel nachhaltigere, vor allen Dingen sehr viel pädagogischere Antwort auf dieses Thema.
Er könne sich nicht vorstellen, wie man den Strafenkatalog durchsetzen wolle, so der Sportsoziologe Pilz.
Wenn das wirklich der Fall ist, dann können ja Fans ganz gezielt über rechtsradikale Sprüche im Stadion dazu beitragen, dass ein Verein Zwangsabstieg oder so Punkte abgezogen wird. Also das kann ich ja dann auch ganz gezielt.
Vielmehr sollte man den Fanprojekten der Vereine finanzielle Unterstützung bieten. Der Dialog mit den Fangruppierungen würde mehr bringen.
Nur muss man natürlich auch sehen, dass leider Gottes in der Schweiz nicht anders als in Deutschland wir zwar viele Fanprojekte haben, die gute Arbeit leisten, aber die personell und finanziell einfach am untersten und nicht am obersten Level arbeiten. Und dann muss man sehen, genauso wenig wie 1000 Polizisten und der Polizeiknüppel so ein Problem löst, können das 1-2 Sozialarbeiter lösen. Aber sie haben eine wichtige Aufgabe und es wäre gut, wenn man die Projekte da auch noch stärken würde.
Dabei sind aber vor allem die Landesverbände und die Vereine gefragt. Für sie ist es einfacher, den direkten Dialog mit den Fans zu suchen.
Rachel Mürit über das Werkzeug gegen Rassismus im Fußball. Tools for the Next Revolution, Werkzeuge für die nächste Revolution. Unter diesem Titel zeigt das Kunsthaus Langenthal Werke der beiden Schweizer Künstler Matthias Jud und Christoph Wachter. Ihre Kunst befasst sich mit der Freiheit von Information. Sie besteht unter anderem selbst aus Computerprogrammen. Was diese Werkzeuge sind, hat sich SRF-Digitalredaktor Lucius Müller von den Künstlern erklären lassen.
Viele Menschen in unseren Breitengraden glauben, das Internet sei ein freier Kommunikationsraum. Ein Irrglaube, wie der bildende Künstler Christoph Wachter betont. Zusammen mit Matthias Jud, der einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, konzentriert er deshalb sein Schaffen seit über einem Jahrzehnt darauf, Zensur im Internet sichtbar zu machen.
Das interessiert uns wirklich, die Nutzung des Internets in stark zensierten Situationen mit einem starken politischen Regime. Was tun die Leute da und was haben wir gemeinsam und was unterscheidet uns dann in dem Moment auch wirklich? Und da zu lernen, dass sie nämlich eins begriffen haben, was wir noch nicht begriffen haben, dass ihre eigenen Möglichkeiten sehr stark eingeschränkt sind. Und dieses Bewusstsein dafür zu haben, das haben wir hier nicht.
Sind die Auswirkungen dieser Zensur hierzulande noch unauffällig? Beschneiden sie in Ländern mit totalitären Tendenzen die Meinungs- und die Informationsfreiheit der Menschen grundlegend? Matthias Jud und Christoph Wachter stellen diesen Menschen Werkzeuge zur Verfügung, um die Zensur zu umgehen und um bestehende Machtkonstitutionen zu unterwandern. Die Ausstellung im Kunsthaus Langenthal zeigt, dass diese Werkzeuge auch tatsächlich funktionieren. In den Räumen stehen selbstgebastelte Antennen, die Computer und Handys zu einem selbstständigen, drahtlosen Netzwerk verbinden, dem CallNet. Die Software, die das Netz antreibt, haben die Künstler selbst entwickelt. Matthias Jud erläutert die Idee dahinter.
Wir alle sind im Besitz von mobilen Geräten wie Handys, Laptops etc., die alle mit Wi-Fi ausgestattet sind. Und dennoch, wenn wir vom Netz abgeschnitten sind vom Internet, dann haben wir gar keine Möglichkeit mehr zu kommunizieren. Und wir haben CallNet entwickelt aus der Idee, eigentlich mit diesen Geräten direkt zu kommunizieren und zu testen, was ein Netzwerk sein kann, wie wir uns selbst vernetzen können und wie wir selbst kommunizieren können.
Sind erst einmal genügend Geräte so untereinander verbunden, können Textnachrichten versandt, Gespräche geführt oder Dokumente verschickt werden, unabhängig von staatlich kontrollierter Infrastruktur. CallNet ist keine Konzeptkunst. Die Software, die als Open-Source-Code zur freien Verwendung abgegeben wird, also von jedermann kostenlos heruntergeladen werden kann, verbindet bereits Menschen in Konfliktregionen, in denen Kommunikationsinfrastruktur ausgefallen ist oder absichtlich gestört wird, wie etwa im kriegszerrütteten Syrien. Genauere Informationen zu ihrem Projekt möchten die Künstler in diesem Fall nicht preisgeben, aus Angst, die Menschen vor Ort zu gefährden.
Die Details, wie jetzt das da strukturiert wird, ist schon sehr spannend. Und da sehen wir natürlich sehr tief rein und wollen das eigentlich auch so nicht. Das ist nicht unsere Arbeit, jetzt hier darüber zu reden.
Diese Aussage führt zur Frage, die ohnehin schon im Ausstellungsraum steht. Zur Frage, wo bei Tools for the Next Revolution die Kunst endet und wo der politisch motivierte Cyberaktivismus beginnt. Die Antwort bleibt dem Betrachter überlassen. Und genau dafür braucht es die Begegnung im Kunstraum, ist Christoph Wachter überzeugt.
Ich glaube, das ist am richtigen Ort im Museum. Und das ist ganz, ganz bedeutend, dass wir das hier verhandeln, weil es so grundlegende Fragen sind und weil sie zu grundlegend anderen Betrachtungen führen.
Und diese Fragen drehen sich bei allen Projekten von Wachter und Jud um Souveränität, Autorenschaft und Machtkonstitutionen in der heutigen Kommunikationsgesellschaft. Die Arbeit wird den Künstlern wohl so schnell nicht ausgehen.
In den letzten 10 Jahren haben wir eigentlich nie ein Projekt wirklich begonnen. Es hat sich uns immer viel mehr gesucht und von daher habe ich überhaupt keine Angst, dass das noch ganz lange so weitergehen wird. Dieses Feld ist noch weit offen.
Die Ausstellung Tools for the Next Revolution ist noch bis im Juli im Kunsthaus Langenthal zu sehen. Der Online-Artikel dazu findet sich unter srf.ch. Es gibt immer mehr Prostituierte in der Schweiz. Mit den offenen Grenzen kommen viele, vor allem aus Osteuropa, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Nicht alle landen freiwillig im Milieu. Zwar gibt es solche, die gezielt von der liberalen Gesetzgebung profitieren wollen – andere sind Sexsklavinnen von skrupellosen Menschenhändlern. Christian von Burg hat versucht, sich ein Bild zu machen. Er hat im St. Galler Rheintal mit Prostituierten, Bordellbetreiberinnen und Behörden gesprochen. Getroffen hat er dort auch Christina. Seit 12 Jahren verkauft sie sich an Männer. Ihre Tochter zu Hause in Rumänien sieht sie nur selten.
Christina heißt sie nur in der Schweiz, für die Männer, die sie kaufen. Sie hat blondes Haar, blaue Augen und wirkt wie eine vorzeitig gealterte Barbiepuppe. Christina sitzt an einem Ententeich irgendwo im St. Galler Rheintal und lobt ihren Chef.
Ist tipptopp. Chef ist sehr ruhig. Er sagt nicht, musst du das machen oder musst du das. Er ist gut.
Geschlechtsverkehr hat sie nur mit Kondom. Sie trinkt kaum Alkohol und sie verdient viel mehr, als sie in Rumänien, wo sie herkommt, je verdienen würde.
Hallo.
Hallo.
Wie fährst du, Mama? Ja. Sehr Rumänien.
Kontrollanruf in Rumänien. 3x pro Tag macht sie das. Was hat die Tochter angezogen? Hat sie die Aufgaben gemacht? Wenn sie in der Schweiz ist, schaut Christinas Mutter zu ihrer kleinen Tochter. 2-3 Monate, dann geht Christina wieder für einen Monat nach Hause, bringt das Geld mit. In sehr guten Zeiten sind das bis zu 7.000 Franken pro Monat.
Mit diesem Geld, was ich habe verdient, ich habe schon Haus in der Rumänien gemacht. Ich habe schon ein paar Apartamente gekauft in der Stadt.
Mehrere Wohnungen, das heißt durchaus ein ansehnlicher Wohlstand, dazu eine geregelte Arbeit. Oberflächlich scheint bei Christina alles in Ordnung. Aber spricht man sie auf den Anfang an, bricht es aus ihr heraus.
Ich habe das angefangen zu machen in Spanien. Ich bin 16 Jahre alt gewesen.
2 Jahre war sie damals schon mit ihrem Freund zusammen. Wer er wirklich war, erfuhr sie erst, als sie verliebt heimlich nach Spanien in die Ferien fuhren.
Nach 2 Tagen dort, er ist eine ganz andere Person gewesen. Er ist gekommen ins Zimmer und hast mir BH und Unterhosen gegeben und sagst, nimmst du das und kommst du unten. Oder ich habe gesagt, wo unten, wie?
Christina wird vergewaltigt, eingesperrt, geschlagen, monatelang zusammen mit anderen Frauen. Dann gelingt es ihr, einen Brief nach Hause zu schicken. Ihr Bruder holt sie raus.
Nach einem Jahr und halb, wenn du nach Hause gehst, Leute fragen dir, wo du bist gewesen, oder? Automatisch bist du prostituiert gewesen, oder?
Sie will dies aber nicht mehr tun. Sie arbeitet im Restaurant, erst in Rumänien, dann in Italien. Danach pflegt sie alte Menschen für 400 Euro im Monat. Dann wird sie schwanger. Der Vater ist ein Rumäne. Ihre Freundinnen raten ihr ab.
Ich bin bei einem Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, du magst dieses Kind nicht, dann nachher kommt Problem und kannst du nicht mehr Kinder haben.
Sie ist 21 und entscheidet sich für das Kind. Sie bringt es in Italien zur Welt und arbeitet weiter. Aber irgendwann wird es zu viel. Das Geld reicht nicht.
Jetzt rufen wir einen raus. Pronto.
Ein Freier ruft an, ein Stammkunde. Christina muss ihn fast überreden, zu kommen.
Und wann kommst du bei mir diese Woche?
Das Geschäft läuft schlecht. Die Konkurrenz nimmt zu. Christina hat sich erst in Italien prostituiert, dann rund um den Bodensee. Ein extrem harter Job, sagt sie. Viele Kolleginnen zerbrechen daran. In den meisten Orten gelte de facto ein Trinkzwang. In St. Gallen sei sie deswegen rausgeschmissen worden.
Chef will mir nicht mehr nehmen, wegen Trinken. Wann ich habe immer getrunken, ganz wenig und ohne Alkohol. Dort musst du trinken.
Auch Sex ohne Präservativ, ohne Schutz vor Krankheiten wird oft zur Bedingung gemacht. Christina erlebte dies zum Beispiel in Zürich, in einem Saunaclub.
Chef fragt dir, wann du in diese Bar gehst, magst du Blasen ohne Gummi, magst du Anal, alles, was ist nicht mit Protektion.
Hier im Rheintal dagegen, sie sagt es nochmals, hier, wo sie seit 3,5 Jahren jetzt arbeitet, habe sie es gut. Dennoch will sie aussteigen, sie will Krankenschwester werden und sie will aufhören zu lügen. Denn ihre Mutter, die weiß nicht, was sie in der Schweiz tut. Ihre Tochter weiß es auch nicht.
Meine Mädchen geht in Schule, in erste Klasse. Schon 7 Jahre, ich konnte nicht mit sie gewesen. Ich konnte nicht mit sie bleiben und jetzt, ich muss das machen.
Auf dem Parkplatz nebenan hält ein Auto. Es ist Susanne Gresser von der St. Gallischen Beratungsstelle für Frauen im Sexgewerbe.
Ja, hallo. Hoi.
Wie geht es dir?
Gresser betreut rund 30 Sexclubs zwischen Rorschach und Bad Ragaz. Sie kennt die Szene.
Was braucht sie? Sie braucht die Originalrechnung.
Ja.
Und dann wirst du...
Ich habe bekommen die Originalrechnung.
Gresser ist eine resolute Frau, um die 50. Sie hilft bei der Krankenkasse, bei der Aufenthaltsbewilligung und sie erklärt die Rechte der Prostituierten. Was sagt sie als Fachfrau? Arbeiten viele Prostituierte unter Zwang? Wirkliche Fälle von Menschenhandel seien die Ausnahme, sagt Gresser. Die meisten Frauen stünden allerdings unter finanziellem Zwang. Und dann gäbe es auch dies, sagt Gresser.
Frauen, die das freiwillig, selbstständig und auch gerne machen, das ist allerdings eine kleine Minderheit.
Weil diese Frauen oft im preislich gehobenen Segment privat arbeiteten, habe sie kaum Einblick in diesen Bereich. Gresser verabschiedet sich von Christina und fährt weiter. Mit offenem Fenster fährt sie über Land vorbei an Kuhweiden und blühenden Obstbäumen.
Als nächstes steht eine Kontaktbar auf dem Programm in einem kleinen Dorf. Und so wie mir erzählt wird, gibt es keine Probleme mit der Nachbarschaft.
Es ist ein Landgasthof. Als Tagesmenü steht auf der Schiefertafel heiße Girls. Daneben räkelt sich an der Sonne eine schwarze Katze. Drin, hinter dunklen Vorhängen, ein Tresen, Kerzen. Es riecht ein bisschen muffig. Mia, eine junge, nicht gerade schlanke Frau, putzt die Bar. Sie arbeite gerne hier, sagt die Vorarlbergerin lachend. Zwang? Das kenne sie nicht.
Nein, bei uns läuft es sowieso freiwillig zu, tut mal niemand. Ich meine, die wählen sich bei der Chefin und wenn sie den Job gewachsen sind, dann machen sie es weiterhin und sonst sagen sie, sorry, ist mal ein bisschen zu heftig oder so.
Die Chefin nennt sich Conny und sie kommt wie all ihre 4 Prostituierten aus Vorarlberg. Der Betrieb ist fast familiär. In Vorarlberg ist die Gesetzgebung so streng, dass 6 Clubs de facto verboten sind. Die Prostitution spiele sich deshalb im Verborgenen ab, sagt Conny. Und das sei gefährlich.
Also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, dass 2 Mädchen bei mir da gearbeitet haben und die sind beide schon vergewaltigt worden bei Hausbesuchen.
Sie ist deshalb der festen Überzeugung, dass ein liberaler Umgang mit der Prostitution, wie ihn die Schweiz pflegt, viel besser sei. Gresser sieht das genauso. Sie hält auch von der Bestrafung der Freier nichts, wie das etwa in Schweden praktiziert wird. An Tagungen habe sie von Fachleuten aus Schweden gehört, die fänden kaum mehr Zugang zu den Prostituierten.
Wenn das in die Illegalität gedrängt wird, dann tauchen die Frauen auch ab. Und sie sind auch für den ganzen Gedanken der gesellschaftlichen Gesundheit sind sie nicht mehr zu erreichen.
Die Frauen an der Bar sind sich einig. Schreckliche Fälle wie die von Christina, die ließen sich mit Verboten nicht verhindern. Die 3 Frauen haben ein ziemlich entspanntes Verhältnis zur Prostitution. Zum Abschied gibt's Küsschen.
Tschüss. Ciao.
Gut, dann bis bald. Ja. Mach's gut.
Und Putzi, die Puffkatze, ist unterdessen auf Mäusejagd gegangen.
Unsere Puffkatze.
Putzi, die Puffkatze, ist uns quasi aus dem Beitrag rausgelaufen. Christian von Burg hat ihn gemacht. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit, Monika Oetli, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.